Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Rugby Six Nations der Herren haben am Wochenende ihren dritten Spieltag ausgespielt und boy oh boy war das ein Spieltag. Die Schotten schlagen im Calcutta Cup England mit 25-13 und der große Favorit England muss jetzt tatsächlich um den Sieg bibbern und zittern. Die Iren schlagen Wales mit 37-27 und sind jetzt in einer ausgezeichneten Position, dieses Turnier dann zu gewinnen. Und die Franzosen gewinnen im ersten Spiel gegen Italien klar. Darüber müssen wir natürlich sprechen, über diese drei Spiele. Und das tun wir die ganze Zeit während der Six Nations mit unserem Rugby-Experten Donal Peoples. Hallo Donal.
Hi Andreas.
Ich frage dich jedes Mal auf einer Stufe von oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie war für dich der Spieltag? Wie war er für dich?
Ich würde mal sagen, jetzt würde gerade so war auf ein 8 kommen. 8 von 10.
Was muss passieren, damit es eine 10 von 10 gibt?
Es muss halt so ein Drama sein, wie, ich glaube 2015 war das, wo es halt alles hin und her gegangen ist. Das 2014, ist mir nicht mehr sicher, wo Irland gewonnen hat, aber wo Wales das gewinnen könnte, wo Irland gewinnen könnte und England. Und da waren drei einfach hervorragende Spiele alle hintereinander. Und das war halt für mich das 10 von 10. Also ja. Wenn das noch passiert.
Also ich war wieder sehr, sehr gut unterhalten an diesem Wochenende. Es waren drei wirklich tolle Matches wieder und tolle Spiele. Und es war angeführt, und das ist das erste Spiel, über das wir natürlich sprechen müssen. Das ist der sogenannte Calcutta Cup zwischen Schottland und England. Seit 140 Jahren wird dieses Spiel ausgeführt oder durchgeführt. Calcutta Cup, es gab damals 1867, glaube ich, wurde es das erste Mal ausgetragen, gab es eine Trophäe. Diese Trophäe wird jedes Jahr wieder ausgespielt im Rahmen der Six Nations. Und dieses Mal hat Schottland mit 25-13 gewonnen. Und das ist eine Nachricht, die wirklich die Rugby-Welt ein wenig erschüttert hat, weil seit 10 Jahren konnte Schottland diesen Calcutta Cup nicht mehr gewinnen. Seit 14 Jahren gab es zu Hause keinen Versuch mehr gegen die Engländer. Und jetzt hatten sie gleich zur Halbzeit mit 3 Versuchen den Grundstein gelegt, um am Ende mit 25-13 zu gewinnen. Donald, wann hattest du das Gefühl während dieses Spiels, oha, das kann Schottland hier gewinnen? War es noch in der ersten Halbzeit oder hast du erst spät daran gedacht?
Nee, ich muss mal zugeben, also da hatte ich schon Bedenken dabei, ob England das aufholen könnte. Nicht nur wegen die Anzeigetafel, sondern auch einfach die Art und Weise, wie Schottland gespielt haben. Die sind einfach mit so haben losgelegt wie die Feuerwehr, einfach so von Anfang an hat quasi die Art und Weise, wie die halt so Cleanouts gemacht haben am Offenen, wie die halt einfach mal taktisch halt gespielt haben, das Spiel hin und her geführt haben. Da habe ich gleich bemerkt von Anfang an irgendwie, dass England halt nicht mithalten könnte. Also du hast einfach gesehen, dass die Straftritte gingen halt nach und nach immer, also eher so gegen England und dass die eigentlich kein Mittel gefunden haben, irgendwie diese Power oder diese so durch die emotionale Power quasi von den Schotten, da hatte England einfach keine Antwort. Das hat man schon in der ersten Halbzeit mitbekommen. Vielleicht hätte man in der Halbzeit gehofft, dass Eddie Jones irgendwie zu seinen Leute vielleicht irgendwas sagen könnte, ein Wort, um die zu motivieren. Aber irgendwie, die hatten einfach keine Lösung für die schottische Angriffe und Verteidigung. England hatte diesmal kein Plan B oder kein könnten halt nicht damit klarkommen irgendwie.
Ja. Was ist aus deiner Sicht passiert seit dieser Woche 1, wo die Schotten gegen Wales ja nun wirklich auf die Mütze bekommen haben? Das ging damals 34-7 für Wales aus und die Schotten machten nicht den Eindruck, in irgendeiner Weise konkurrenzfähig zu sein gegenüber den drei anderen großen Nationen. Im zweiten Spiel musste man gegen Frankreich ganz, ganz lange zittern, um am Ende mit 32-26 zu gewinnen und dann jetzt diese Leistungsexplosion der Schotten, mit der man ja sich so richtig rechnen konnte. Was haben sie anders gemacht als in der Woche 1?
Ja, also wir haben das Schottland-Wales-Spiel wirklich auseinandergenommen und da muss ich mal sagen, wenn man das nochmal anhört, habe ich auch gesagt, dass nicht viel gefehlt hat bei Schottland. Also so die Abstimmung oder der letzte Pass oder so. Und da diese Marge, diese Linie zwischen Gewinnen und Verlieren ist manchmal so einfach ein Fehlpass oder ein Ball nach vorne oder keine Ahnung. Und dann quasi dieses Momentum hat, nicht aufzunehmen. Das hat so nur knapp gefehlt bei Schottland und irgendwie haben sie es so nach und nach irgendwie gedreht. Und ich glaube, was hat so ein großer Faktor hat in diesem Spiel, ist einfach, das Spiel Schottland gegen England ist immer was Besonderes. Das sind einfach wirklich, die Emotionen sind sehr, sehr hoch im Spiel. Also da hat so ein starker Hass quasi auch da drin in dem Spiel, hat man auch gesehen, diese Härte und so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar so Boxingkämpfe, sowas hat gefunden sind, neben dem, was hat mit dem Ball passiert ist. Ich glaube, das hat diese extra Stück Motivation, was die Schotten einfach da noch extra einen zusätzlichen hat Motivation gegeben haben, um quasi neben deren gute Fähigkeiten, was auch einfach stimmt, es ist trotzdem eine gute Mannschaft, irgendwie aufzubauen auf das Spiel von Wales und von Frankreich, was sie halt irgendwie, wie du gesagt hast, gut verloren haben oder nur knapp gewonnen haben, aber die haben irgendwie noch diesen zusätzlichen Bonus von, wir sind emotional wirklich gut aufgestellt und motiviert, England heute zu schlagen zu Hause.
Es war ja eine fantastische Stimmung. Es war wunderbares Wetter. Flow aus Scotland wurde vorher intoniert dann bei der Hymne. Und insgesamt hatte man ja das Gefühl in Murrayfield, heute geht da vielleicht was. Aber trotzdem waren ja die Engländer der Favoriten, nachdem sie in den ersten zwei Wochen wirklich überzeugende Leistungen gebracht haben. Wir sprechen natürlich über Sean Maitland, der zwei Versuche gelegt hat. Gerade dann auch in der ersten Halbzeit, in der 30. Minute, hat er einen Versuch gelegt. Und dann, nein, das war sein einziger Versuch. Entschuldigung, wir reden über Sean Maitland, aber...
Nee, ich glaube, du willst halt eher über Jones sprechen, der Innenspieler. Wahrscheinlich der war halt eher so der herausragende Spieler für mich.
Hugh Jones, und ich hätte gerne über Finn Russell gesprochen. Auch Finn Russell, über dessen Form vorher dann viel gesprochen worden ist, wo man gesagt hat, ja, ist er in der Form, kann er dem schottischen Team helfen? Die Hintermannschaft insgesamt von den Schotten, die war vielleicht das alles Überragende heute am Wochenende.
Ja, also ich war, diese Hugh Jones ist einfach so, wo auch immer die ihn rausgeholt haben, das ist einfach unfassbar. Also was krass ist, dass oft das machen Teams halt Durchbrüche, aber selten kommt halt dann auch so ein Durchbruch, wirklich ein Versuch. Und er ist einfach durchgebrochen und hat gefühlt jedes Mal einen Versuch gelegt. Also jedes Mal, wo der Typ durchbricht, war es halt Versuch. Auch wo, also bei dem einen Versuch, wo er halt durchgebrochen ist, war halt noch trotzdem auf jeden Fall Mike Brown ihn hinterher und ich glaube Johnny May, die waren noch an ihm dran und die hätten eigentlich vorher ihn noch tacken können, aber der Typ ist einfach so schnell, so einfach steppen links und rechts, einfach trotz aus der ferne Distanz, dass er den Versuch legen könnte, also das, ich weiß nicht, wo die ihn rausgeholt haben, das ist unfassbar, dass sie ihn so einen goldwertigen Typ hat gefunden haben, das der war für mich der Unterschied. Also wir können auch gerne über Finn Russell sprechen, der auf jeden Fall definitiv ein besseres Spiel hingelegt als vorher. Aber Hugh Jones war einfach, wie gesagt, er einfach die Chancen konvertiert und das war der Unterschied für mich.
Ja.
Hoch und dann Versuch, wirklich einfach super gefährlich jedes Mal, dass er da am Ball war.
22-6 stand es nach der ersten Halbzeit, nachdem Hugh Jones in der 37. Minute noch einen Versuch gelegt hat. Greg Ledlow hatte dann eine Conversion dann noch gebracht. 22-6 stand es nach der ersten Halbzeit und die Engländer durften sich kein bisschen darüber beschweren, dass sie so hoch zurücklagen. Sie kamen in der zweiten Halbzeit noch zurück. Sie haben dann auch noch sehr stark gekämpft, um diesen Defensivpunkt dann auch noch zu bekommen. Aber insgesamt war das am Ende zu wenig. Es war erst die zweite Niederlage, seitdem Eddie Jones übernommen hat, das Traineramt von England. Letztes Jahr hatte er gegen Irland verloren, ansonsten 24 von 25 Spielen gewonnen. Was war für dich der größte Faktor, dass die Engländer es nicht geschafft haben, hier durch die schottische Abwehr dann auch zu kommen?
Also ich glaube, durch die Abwehr zu kommen, ist das eine, wo sie halt Probleme hatten, aber auch so diese, wie die Mannschaft so sich einfach reagiert hat. Ne? Also man kann halt, es stand 22-6 in der Halbzeit, ja. Aber man kann das halt noch drehen. Aber wie die halt die Engländer rauskamen, ich will halt so irgendwie, ein bisschen unfair, aber ich will halt so, Courtney Laws hat irgendwie so hier untersuchen. Der hat so, ich weiß nicht, in welcher Minute das noch war, aber hat so einen Straftritt weggegeben. Einfach totale Blödsinn war für einen Straftritt. Der hat den Ball halt quasi am Boden da, wo es, was man einfach nicht darf. Und es ist so ein Basic Fehler war, und das war für mich diese, wie die Spieler dann einzeln reagiert haben, darauf, dass sie halt so hinten lagen. Da hat man einfach gesehen, dass sie einfach nicht klug waren. Irgendwie, die sind halt nicht zusammengehalten, die haben sich nicht vertraut gegenseitig und haben zu schnell quasi zu einzelnen Aktionen gegriffen hat, ne? Auch Spieler wie Dan Cole und so oder auch Marco Bonapola haben einfach zu einzelnen Aktionen gemacht, die einfach die man von diesen professionellen Leuten nicht erwarten würde. Ja, man kann halt hinten legen, aber wie sie halt so reagiert haben, war einfach so nicht vorteilshaft. Und man muss halt einfach sagen, das kann man zum Trainer zurückführen, dass er halt einfach den Jungs nicht gesagt hat, okay, Jungs, bleibt mal ruhig. Das Ding ist noch zu drehen, hier holen wir noch was. Es ist halt letzten Endes, wir sind halt quasi, wie du gesagt hast, also ungeschlagen seit so vielen Spielen. Schottische Mannschaft war top, aber die Reaktion von England hat mir gefehlt. Also da war einfach so eine mangelnde Reaktion von denen, ob es halt von den eingewechselten Spielern oder die 15, die auf dem Platz waren, war es irgendwie nicht, was ich mir erwartet hätte von den Jungs von England halt, ne? Also und auch noch Nathan Hughes, auch so ein sehr begabter Spieler, war auch total irgendwie, ging halt runter für mich.
War in Edinburgh nach dem Spiel dann noch ordentlich der Teufel los? Was denkst du?
Ja, ja, ich glaube doch. Es war bestimmt eine Gefahr, dass das Bier gleich alle ist. Und
ja.
Bin mir sicher.
Die Schotten gewinnen den Calcutta Cup mit 25-13 gegen England und haben damit das ganze Bild der Tabelle der Six Nations im Jahr 2018, haben sie so ein bisschen über den Haufen geworfen, weil am Tag vorher haben die Iren gegen Wales gewonnen. Es war ein sehr enges Spiel. Es war ein Spiel, was hin und her ging. 37-27 am Ende für Irland ausging. Dank einer starken Phase zwischen der 35. Minute und der 53. Minute, als die Iren aus einem 5-13 ein 27-13 machten und die Waliser da in der Zeit nichts dagegen zu setzen hatte. Donald, die Iren lagen 5-13 zurück nach 30 Minuten, nachdem Lee Halfpenny eine Conversion gebracht hat und in der 30. dann auch noch einen Strafkick durch die Stangen gebracht hat. Ein Gareth Davis Try war noch dabei und Lee Halfpenny in der 2. Minute dann auch noch mit einem Strafkick. Dagegen gab es nur den Versuch von Jacob Stockdale. Was haben Sie deiner Meinung nach anders gemacht nach 30 Minuten, dass Sie dann in diesen 23 Minuten das Spiel so auf den Kopf stellen konnten?
Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen unfair, das Spiel so zu betrachten, dass es halt vom Punktstand so irgendwie, dass Wales im Vordergrund waren. Also man hat gesehen, dass Johnny Sexton zum Beispiel per Fuß halt einfach nicht der beste Tag seines Lebens geliefert hat. Straftritt hat es im Goal gesetzt und ging halt daneben beziehungsweise die Stange getroffen, was halt eine relativ leichte Distanz war. Hat, glaube ich mal, ungefähr 6 Punkte, also eine Erhöhung nicht geschafft, also 7, 6 Punkte hat so liegen lassen. Das hätte so quasi einen Unterschied. Das Spiel war eigentlich ein bisschen enger, sozusagen. Also vom Punktstand war halt Wales vorne, aber war dann in der Halbzeit dieser Versuch ganz am Ende von Bondi Aki hat es eher so ausgeglichener gemacht. Also ich würde halt mal sagen, diese 15-13 war eher so repräsentativ für die erste Halbzeit. Aber was man einfach gesehen hat, dass Irland einfach Ballbesitz hatte ohne Ende. Also Wales musste irgendwie von ganz wenig irgendwie ganz viel produzieren. Die hatten einfach nicht viel Ballbesitz. Und Irland hat es einfach ein bisschen gedreht, also trotz der Punktstand. Ich glaube mal, dass dieser Versuch von Aki einfach mal das eher so ausgeglichener gemacht hat zum Halbzeit.
Ja, du hast es gerade gesagt, Johnny Sexton hatte nicht seinen guten Tag. Wir haben in der ersten Woche noch über ihn gesprochen, als er dann ja unter anderem auch das Drop-Goal getroffen hat aus 45 Metern und da wirklich makellos war bei den Kicks. War das eher nur einfach ein schlechter Tag von Johnny Sexton?
Also ich hatte davor gelesen, also in den Medien, in Nachrichten, dass er hat bei den Captain's Run, das ist halt dieses, was sie dann halt freitags dann machen, wo die halt einfach so ein Team-Run machen, die 15, die hat da anfangen dann probieren, hat so noch ein letztes Mal ein paar Moves und so, keine riesen Trainingseinheit, aber dass er halt irgendwie so ein bisschen Probleme mit seinem Rücken hatte, so irgendwie vielleicht Muskulatur oder so. Als ich das Spiel im Fernseher geguckt habe, bei englischer Fernseher, war halt Johnny Wilkinson der Experte und der ist halt natürlich vorherige Nummer 10 Spieler, also Verbinder, und der meinte halt so einfach, dass er halt Sexton beobachtet hat, dass irgendwas in seinem Körper hat nicht stimmt und er fühlte sich nicht so wohl. Und dieses Kick-Prozess, das hat schon eine sehr intuitive Sache, hat, dass man einfach so diesen Rhythmus hat. Und irgendwas hat ihn dabei gestört, so in seinem Rhythmus. Also die Kicks waren definitiv machbar und er hat daneben gehauen. Also ich glaube, man hat vielleicht eine kleine Verletzung, was, wie gesagt, ihn aus diesem Rhythmus gebracht hat.
Ja, 27-13 führten die Iren dann nach 53 Minuten und trotzdem wurde es dann wieder eng durch einen Versuch von Aaron Shingler und einen Versuch von Steph Evans, der dann, oder die beiden Versuche, die von Lee Halfpenny dann noch erhöht worden sind. Dazwischen gab es einen Strafkick von Connor Murray, sodass es 30-27 kurz vor Ende des Spiels stand. Und dann ging es dann am Ende 37-27 aus, wegen eines Versuchs noch eines weiteren von Jacob Stockdale. Aber das Ding ist nochmal ganz schön eng geworden. Woran lag das deiner Meinung nach?
Ja, also ich bin mir halt so nicht so unsicher, wieso es so zu diesen Enge kam am Ende. So eigentlich war das Ding relativ gegessen und dann, ja, also ich glaube grundsätzlich, wenn man das untersucht hat, Irland so ein bisschen eine defensive Aufstellung, der sehr, sehr eng ist. Und dafür lassen sie Platz ganz weit außen. Und da hat irgendwann Wales einfach gecheckt, ey, so müssen wir spielen, einfach ziehen es in die Breite und die haben zwei Versuche da durchgelegt und irgendwie aus dem Nix waren sie plötzlich halt nah dran. Ich glaube, es liegt daran, dass Wales einfach ein bisschen zu spät reagiert hat, wie Irland sich defensiv aufgestellt hat. Und sie sind bestimmt sauer, dass sie halt bis zum 60. Minute quasi gewartet haben, bevor die wirklich aufdrehen. Irland hat es fast aus der Hand gegeben. Diese Strafe von Murray war sehr, sehr spielentscheidend eigentlich, weil damit stand es halt, wie du gesagt hast, 30-27 und da war halt dann, Wales hatte den letzten Ballbesitz, aber war halt quasi unter Druck, aus deren eigene Hälfte zu kommen, um zumindest den Chance auf ein Drop Goal oder ein Strafbild oder einen Versuch zu kommen. Aber die waren in deren eigenen Hälfte und diesen letzten Versuch von Irland kam, ist eigentlich verursacht, die Wales musste was versuchen, aus deren eigener Halbzeit zu kommen. Und genau da war hat Gareth Anscombe hat quasi ein bisschen unterhört und hat irgendwie so dieses, ja, 50-50 Pass hat noch gemacht, was man im normalen Umständen nicht. Das ist halt so für ihn ein bisschen unfair, weil er hat so ein bisschen als Schuldiger da rausgeholt wird, obwohl es halt ein bisschen unfair ist, meiner Meinung nach. Man muss halt was probieren. Die mussten halt einfach in die Breite kommen und da hat einfach Stockdale erst so schlau gelauert und dann in der letzten Minute ein bisschen Gas gegeben und einfach der Ball rausgefangen. Das hat, ich glaube mal, Wales hätte es noch vielleicht geschafft, wenn sie einfach ein bisschen mehr Geduld gezeigt hätten. Hätten sie es vielleicht noch geschafft in die Hälfte von Irland und dann weiß man nicht, was daraus passiert wäre.
Die Iren haben auf jeden Fall diese Führung über die Zeit retten können. 37-27, wer ist da deiner Meinung nach der Spieler des Spiels gewesen?
Chris Farrell wurde nominiert als Spieler des Tages auf jeden Fall. Ich war halt von ihm sehr, sehr stark begeistert. Der ist halt jemand, der relativ neu in die Mannschaft aufgenommen wird. Der kommt eigentlich aus Ulster. Und hat ganz viele Schwierigkeiten mit Verletzungen. Also Junge war, musste halt nach Frankreich gehen, um so quasi irgendwie sein Potenzial auszuschöpfen. Er hat so ein relativ super Spiel geliefert. Bin aber meiner Meinung nach von zwei jungen, neuen Spielern am meisten begeistert. Nummer 3, Andrew Porter, der Tight-Head-Prop spielen musste, weil der normale Tight-Head-Prop im Tight Forlorn verletzt ist, weil er sich verletzt hat. Und James Ryan ist halt der Nummer 4, noch ein anderer Spieler, der einfach sehr, sehr viel, sehr wenige Spiele professionell bestritten hat bisher. Spielt bei Leinster, ist halt relativ neu, ist junge Talent, ne, aus der Juniorenmannschaften quasi von Irland. Die beiden Jungs, dafür, dass sie super unerfahren sind auf der Ebene, war ich am meisten von denen begeistert, weil die standen wirklich unter Druck. Also da gegenüber denen waren halt Leute wie Alwyn Jones oder Samson Lee, die wirklich ganz, ganz viele Mal für Wales aufgetreten sind und Porter und Ryan, die streiten deren ersten Spielen und haben wirklich wirklich tolle Leistung gebracht dafür, dass sie so neu sind.
Ja. Also Irland gewinnt gegen Wales mit 37-27. In der nächsten Woche, beziehungsweise am 10.3. gibt es dann das Spiel zwischen Irland und Schottland, den Schotten, die diese Überraschung geschafft haben gegen England.
Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir haben noch ein Spiel Und das ist das Spiel vom Freitagabend gewesen, das einzige Spiel, was hier auf einem Freitagabend stattfinden wird. Das war das Spiel zwischen Frankreich und Italien. Frankreich ist zum ersten Mal in ihrer Six Nations Geschichte raus aus Paris gegangen und sie haben in Marseille im Stade de Vélodrome gespielt gegen Italien und haben das Spiel am Ende sehr klar gewonnen mit 34-17. Das war so zu erwarten von vornherein und trotzdem haben die Italiener noch in der letzten Minute einen Versuch gelegt, um dann von 34-10 auf 34-17 zu kommen. Insgesamt war es ein relativ klares Spiel und ein klarer Sieg für die Franzosen, die zum ersten Mal seit 3 Jahren Mathieu Bastareau in ihren Reihen wieder zurück begrüßen durften und der hat auch einen richtig guten Impact gehabt auf dieses Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es krass, wie was für eine Spielerdichte Frankreich einfach hat, so mit Top-Leuten. Die haben ganz viele Leute bestraft für so Tätigkeiten in Schottland, was halt vorgefallen sind und haben ganz viele Leute aus der Mannschaft erstmal rausgeschmissen und dann holen so viele Leute dann wieder rein. Die haben eine unfassbare Spielerdichte. Du redest fast rum. Ich glaube mal, dieser eine Versuch, der gelegt wurde, glaube mal von Bonivar, war das, wo er von 2-3 Leute getackelt wurde und probiert immer noch so den Pass zu bringen und dann macht so einen einfach so einen Pass so mit einem Hand nach außen, da wo halt mega viel Platz ist, der ist einfach, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man gegen ihn spielen soll, der ist einfach, der wiegt einfach 125 Kilo, also fast wie ein erste Reihe Stürmer, spielt aber als Innen und ist einfach, glaube ich mal, auch wenn du in den Beinen gut tackles, ist er immer noch oben, hat er immer noch die Fähigkeiten, so Pässe zu machen. Ich glaube, der ist super schwer zu verteidigen und hat einen Top-Spiel geliefert. Ich finde ihn ein super Spieler an sich und ich war sehr begeistert von seiner Leistung auf jeden Fall am Freitag.
Ja, Maxime Machinot war der zweite Spieler, über den wir noch sprechen können. Er hat die Penalty bzw. die Conversions hat er alle gebracht und hat dafür gesorgt, dass die Franzosen dieses Spiel gewonnen haben. Maxime Machinot auch mit einer starken Leistung.
Genau, also wir haben einfach vor dem Turnier prognostiziert, wer so Schlüsselspieler sein könnte. Und ich hatte gesagt, Morgan Parra. Leider hat er sich verletzt und ist halt gar nicht, er durfte halt gar nicht auftreten. Da an der Stelle Maxime Machinot von Racing Metz, einfach ein super Spieler. Ich glaube, also in Frankreich legen sie ganz viel Wert, dass der Nummer 9 quasi der Hauptspieler ist. Und weniger wie in den anderen Ländern auf der Nummer 10 gelagert wird. Also der Nummer 9 ist halt quasi der wichtigste Mann auf dem Feld für französische Mannschaften. Und er hat einfach ein super Spiel geliefert bisher, ein super Turnier meiner Meinung nach. Und da kickt auch sehr oft der Nummer 9 Spieler und einfach, genau, ist einfach ein super sicherer Kicker von allen Winkeln. Wie gesagt, verbindet einfach hintere Mannschaft und Sturm sehr, sehr gut. Und liefert bisher ein super Turnier eigentlich allgemein.
Ja, die Franzosen, wie gesagt, mit 34-17 dann die Sieger in diesem Spiel gegen Italien. So richtig viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, oder?
Ja, nee, also wir können es halt jede Woche wiederholen, aber so irgendwie von Italien kommt halt nichts. Ich glaube, das ist halt so ein großes Projekt, den man hat vornimmt da in Italien. Conor O'Shea, der Trainer, hat einfach größere Herausforderungen als jetzt Six Nations und so. Ich glaube, man muss grundsätzlich halt dafür sorgen, dass nicht nur nächstes Jahr, vielleicht aber in 5 Jahren irgendwie so eine konkurrenzfähige Mannschaft daraus entsteht. Also weil gerade so die Mannschaft, es hat jetzt kann sich auf dem Niveau nicht halten, leider.
Also die Franzosen gewinnen mit 34-17 und jetzt nach 3 Spieltagen stellt sich die Tabelle so dar. Irland führt mit 14 Punkten vor, England mit 9 Punkten, Schottland mit 8 Punkten, Wales mit 6, Frankreich mit 6 und Italien mit 0 Punkten. Die Engländer haben alles versucht, um den Defensivpunkt zu holen, um den weiteren Punkt zu holen. Jetzt sind sie 5 Punkte hinter Irland zurück. Ist die Messe schon gelesen in der Six Nations?
Ich will halt nicht so früh sagen, aber also Irland spielt zunächst gegen Schottland zu Hause, also in Irland. Also die an einem normalen Tag würde ich halt sagen, das sollte Irland gewinnen. Egal, was für eine Leistung Schottland eben gebracht hat. Irland wäre starker Favorit, gegen Schottland zu gewinnen. Das heißt, dass es auch das letzte Wochenende dann kommt. Weil ich nehme an, dass England auch deren Spiel gewinnt. Aber ja, also um das Championship zu gewinnen, glaube ich, ist es halt gegessen für England. Das wäre ein Wunder, musste geschehen, um dass England irgendwie so den Championship gewinnen kann. Mir geht es jetzt eher so danach, ob Irland denn den Grand Slam schafft. Also das würde halt bedeuten jetzt, dass sie Schottland schlagen mussten und dann auch England hat. In England natürlich, also in Twickenham. Eine große Herausforderung, aber wenn man dieses Momentum mitnimmt von allen anderen Spielen, also wenn man davon ausgeht, dass Irland Schottland schlägt, dann hat man alles gewonnen und hat man dieses Momentum hinter sich. Und normalerweise würde ich halt sagen, dass England Favorit zu Hause wäre, aber vielleicht, wenn es bis auf das letzte Wochenende kommt, dann das vielleicht alles steht in guten Zeichen für Irland dann.
Hm. Irland wird auf jeden Fall jetzt in der nächsten Woche dann zum Spiel oder beziehungsweise am 10.3. zum Spiel gegen Schottland antreten. 15.15 Uhr deutscher Zeit, danach 17.45 Uhr Frankreich gegen England und am Sonntag dann das Spiel Wales gegen Italien. Wir machen es jede Woche nach dem Spieltag. Was hat dir besonders gut gefallen an diesem Spieltag 3?
Also mein Top der Woche ist auf jeden Fall ganz viel Versuche hingelegt worden. Das ist jetzt super Werbung für Rugby, für Sport und allgemein. Auch für so unparteiische Leute einfach haben ganz viele schöne Versuche gesehen.
Mein Gewinner des Tages, beziehungsweise meine beste oder meine Lieblingsaktion dann von diesem Wochenende war, und das muss ich einfach so deutlich sagen, ganz dieses ganze Drumherum mit Schottland gegen England, dass Schottland nach 10 Jahren den Calcutta Cup mal wieder gewinnt und dass sie das zu Hause im Murrayfield tun und mit welch überzeugender Leistung sie das gegen England gemacht haben, das war für mich die größte Überraschung des Tages und das war natürlich das, woran ich jetzt noch länger zurückdenken werde. Das war auf jeden Fall eine ganz großartige Aktion, ein ganz großartiges Spiel und ich habe das sehr, sehr genossen. Was war für dich denn der Ausreißer nach unten des Tages?
Ja, so mein Flop des Wochenende war eher so Eddie Jones. Also ich glaube, der hat vielleicht meiner Meinung nach einfach unterschätzt diese Emotionen hinter Schottland. Was hat Schottland zu Hause irgendwie so erwecken können, um deren Mannschaft irgendwie anzutreiben? Ich glaube, da hat Eddie Jones einfach unterschätzt oder sich verschätzt.
Eddie Jones wäre auch mein Flop des Spieltages gewesen, weil ich hatte das Gefühl, dass die Engländer überhaupt keine Antwort hatten auf das schottische Spiel und dann erst am Ende wirklich so ein bisschen wach geworden sind. Dieses 22-6 nach der ersten Halbzeit, das hätte meiner Meinung nach aus englischer Sicht nicht passieren dürfen. Deswegen, da muss man dann auch ganz klar sagen, ja, vielleicht hat Eddie Jones einfach dort nicht entweder die richtige Ansprache gehabt oder auch nicht die richtigen Spieler gehabt. Runde 4, es dauert noch ein paar Tage, bis die Runde 4 kommt, in knapp 14 Tagen. Ja. Worauf freust du dich beim Spieltag 4?
Ja, ich freue mich einfach vielleicht, dass wir halt sozusagen drauf aufbauen können, dass es am letzten Wochenende immer noch spannend bleibt bei aller Sachen.
Also eigentlich würdest du gerne entweder einen knappen irischen Sieg sehen? Ja?
Ja, ich kann halt nicht gegen meine eigene Mannschaft wetten, aber ich würde halt glauben oder hoffen oder wünschen für die gesamte Leute, so auch so unparteiische Leute, dass es halt spannend bleibt sozusagen.
Ich wünsche mir ein knappes Spiel Frankreich gegen England, weil Frankreich durchaus gute Auftritte hatte hier in der in der Runde bislang. Das hat man so nach dem Jahr 2017 einfach nicht erwartet. Jacques Brunel ist zurückgekommen und hat he did his magic an der Mannschaft von Frankreich. Ich wünsche mir da ein enges Spiel im Stade de France und würde mir auch hoffen, dass es ein sehr enges Spiel Irland gegen Schottland wird. Das sind so meine Wünsche für die Runde 4.
Ist doch super.
Ja, das ist super. Super ist auch deine Zeit bzw. deine Expertise, Donald. Donald Peoples hat mit mir den Spieltag 3 der Six Nations dann bilanziert. Danke, Donald.
Sehr gerne.
Starting Grid live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid live, 1. März, 20 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Keep racing.